Domradio, das Thema.
Ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule und Ausbildung auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Peter Kolakowski. Als Gäste darf ich heute begrüßen Thomas Zatzek, Leiter der Eichendorf Realschule in Köln, und Alfred Schwanke. Er ist erzbischöflicher Schulrat beim Erzbistum Köln. Sie kommen zu Hunderttausenden und viele, ein Drittel davon, sind Kinder und Heranwachsende. Das pädagogische System steht bei der Einschulung und Betreuung junger Flüchtlinge vor gewaltigen pädagogischen Herausforderungen. Und wie können Sie angesichts angespannter Personalbestände an den Schulen, zu weniger Dolmetscher und mitunter auch fehlender Unterstützung durch die eigenen Eltern, die mitunter im Herkunftsland verblieben sind, gemeistert werden? Das Thema diskutiert heute mit zwei Pädagogen, die ich herzlich begrüßen darf. Zum einen Alfred Schwanke, er ist erzbischöflicher Schulrat im Erzbistum Köln, und Thomas Zatzek, Leiter der Eichendorf Realschule in Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben beide relativ viel Erfahrung schon mit Migranten und mit Flüchtlingskindern. Herr Schwanke, können Sie ein bisschen erzählen, wo Sie vorher waren, bevor Sie beim Erzbistum gearbeitet haben? Sie haben in einem sozialen Brennpunkt, kann man sagen, gearbeitet im Ruhrgebiet.
Das ist richtig. Ich war tätig als Schulleiter an einer Hauptschule in einem Stadtteil mit sogenannten besonderem Betreuungsbedarf, einer Schule mit einem Migrationsanteil von 65-70%, wo dann auch, sagen wir, für neu ankommende Migrantenkinder Auffangklassen bzw. Sprachanfängerklassen eingerichtet wurden, wo wir damals aber sicherlich nicht mit den Massen zu kämpfen hatten, so wie sie heute auflaufen an den Schulen.
Herr Zatzek, Sie haben schon relativ viele Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit mit Jugendlichen an der Schule. Wann hat es angefangen?
Also ganz konkret in diesem Ausmaß hat es angefangen im Jahr 2011, also im Schuljahr 2011-12. Nachdem es im Vorfeld schon mal eine kurze Phase in den 90er Jahren gab, in dem die Schule schon mal Flüchtlinge aufgenommen hat, allerdings in dieser Masse und in dieser Anzahl von Kindern erst, wie gesagt, jetzt seit ungefähr 4 Jahren.
Wie alt sind die Kinder, die zu Ihnen kommen? Sie haben ja eine Realschule, das heißt, die haben schon ein gewisses Alter.
Ja genau, wir sind eine Realschule, insofern jetzt schulisch gesehen ab der 5. bis zur 10. Klasse, also die sogenannte Sekundarstufe 1 bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und die sind dann von, ich sag mal, ungefähr 10 bis 17 Jahre alt.
Sprechen die schon Deutsch? Sind die schon fähig, überhaupt dem Unterricht zu folgen? Oder welche Nachholbedarfe gibt es denn bei diesen Jugendlichen?
Ganz, ganz breit gefächert. Also viele sprechen noch gar kein Deutsch, ja. Manche von denen sind sogar in ihrem eigenen Land Analphabeten, weil die auch da noch nie zur Schule gegangen sind. Andere haben schon eine sehr profunde Schulbildung aus ihrem Heimatland mitgebracht. Und das ist eben dann direkt auch die große Herausforderung, diese immense Heterogenität da, die dann auf einmal vor der Tür steht.
Vor welchen pädagogischen Herausforderungen steht denn das System, das Bildungssystem in Deutschland jetzt zuvorderst? Herr Schwanke, was denken Sie?
Ich denke, der vordringliche Bereich ist ja, dass zunächst Sprachkenntnisse vermittelt werden sollen, aber dass das alleine nicht reicht. Sondern ich glaube, die Problemlage als solche ist, dass wir ja Kinder haben, die teilweise traumatisiert sind, Erlebnisse verarbeiten müssen, und dort müssten sozialarbeiterische Tätigkeiten oder Hilfestellungen gegeben werden in dem schulischen Raum auch. Ich glaube, dass das schon fast eine Überforderung von den Kolleginnen und Kollegen darstellt, in welchen Aufgabengebieten sie jetzt betraut werden müssen.
Es gibt ja an vielen Schulen auch Schulpsychologen, wobei da immer die Kritik kam, dass eigentlich die Einsatzzeiten dieser Psychologen viel zu gering sei und die Planstellen überhaupt nicht ausreichen würden. Herr Zatzek, können Sie das so generell bestätigen? Jetzt nicht für Ihre Schule, aber grundsätzlich fürs Schulsystem?
Mehr möchte ich mal für meine Schule sprechen, die wir ja in diesem Bereich auch eine der ersten waren, die da aktiv geworden sind. Wir sind in der privilegierten Situation, dass wir einen Schulsozialarbeiter haben, der da auch sehr profund mittlerweile sich weitergebildet hat. Schulpsychologen habe ich in diesem Sektor noch keinen gesehen. Selbstverständlich arbeiten wir mit dem schulpsychologischen Dienst zusammen, in brutto, aber fürs ganze System. Aber wenn wir jetzt hier explizit über Flüchtlinge reden, dann haben die Schulpsychologen so viel zu tun, dass sie sich, glaube ich, um diesen Bereich nicht auch noch explizit kümmern können. Das zumindest bei uns oder auf die 24 Realschulen Kölns bezogen. Ansonsten kann ich das nur auf dieses System bezogen beantworten. Wie gerade geschehen, ja.
Wie läuft das denn praktisch ab? Also die Jugendlichen, die Heranwachsenden werden dann vom Schulamt ihnen zugeteilt und kommen dann in den Klassenverband oder kommen sie in separate Klassen, wo dann nur Migranten, Flüchtlinge sind?
Nee, das ist etwas anders. Erstmal kommen die nicht unmittelbar vom Schulamt bei uns, sondern die kommen ja, wenn die hier in Deutschland ankommen, momentan ja meistens in Dortmund oder neuerdings auch in Düsseldorf, werden dann da registriert, kommen dann in die Einrichtungen, in die verschiedenen Kommunen und dann kümmert sich da ein sogenanntes KI, ein kommunales Integrationszentrum. Das ist eine Institution, die vom Land landesweit eingerichtet wurde, in den verschiedenen Städten oder auch in Metropolen wie hier in Köln. Und die schauen dann erst einmal hin, versuchen auch eine Schnelldiagnose zu machen, was natürlich jetzt ganz, ganz schwierig ist, so viele wie gerade hier ankommen und die dann auf die diversen Schulen zu verteilen. Das heißt, irgendwann steht bei uns ein Schüler oder sagen wir mal ein junger Mensch, wenn es gut läuft, vielleicht sogar mit Eltern, manchmal auch ohne, ja, und hat einen Zettel in der Hand. Und gegebenenfalls noch vom Gesundheitsamt, dass er frei von solchen ansteckenden Krankheiten ist.
Werden Sie vorher informiert, jemand kommt oder wird das so gemacht teilweise?
Wir werden meistens oder häufig informiert, das ist auch so die Meldekette. Manchmal passiert das aber auch, dass die auch in Versoda stehen. Dass die, wie auch immer, diesen Weg umgangen haben und auf einmal vor uns stehen. Ansonsten gibt es da eigentlich so eine Struktur, die, ich sage ja, in den allermeisten Fällen auch eingehalten werden kann, aber manchmal offensichtlich dann doch nicht. Dann stehen die auf einmal da. Und dann fragen wir natürlich nach beim KI oder eben auch bei der Bezirksregierung, bei der Stadt, ist das jetzt so, sollen die wirklich zu uns kommen? Und ja, das ist so der Weg gerade.
Flüchtlingshilfe, Herr Schwanke vom Erzbistum, gehört ja auch zum Wesenskern des Christentums. Wir haben eine ganz bekannte Flüchtlingsfamilie im Christentum, Jesus Christus und seine Eltern. Wie vermitteln Sie das an den Schulen? Natürlich klar im Religionsunterricht, aber nicht nur da.
Ja, ich glaube, die grundsätzliche Frage, natürlich, ich würde da gerne in dem Zusammenhang Kardinal Wölki zitieren, dass wir jetzt durch Flüchtlingshilfe dem Evangelium ein Gesicht geben können, mit Bezug auf das Jesuswort, über das rechte Handeln. Ich war fremd, ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Flüchtlingshilfe gehört also somit zum Wesenskern des Christentums. Und es gehört zu unserem Erziehungsauftrag an unseren Schulen, in Sozialprojekten, soziales Engagement hervorzuholen. Unter anderem eben auch jetzt in der Flüchtlingsarbeit durch Projekte, die an Schulen stattfinden. Wir haben also an einer Schule, dass ehrenamtlich Deutschkurse angeboten werden im erheblichen Umfang, dass wir versuchen, durch Lehrerfortbildung unter anderem Lehrer zu sensibilisieren, aufzuklären über das Thema. Wir haben seit Jahren Fortbildung im interreligiösen Dialog, um einfach auch diesen religiösen Aspekt neben dem kulturellen den Kolleginnen und Kollegen nahezubringen, um eine Zugangsweise zu den neuen Schülerinnen und Schülern zu bekommen.
Sie sprechen ja nun, Herr Schwanke, von den konfessionell gebundenen Schulen, aber wir haben auch einen Kollegen hier sitzen, der sitzt an einer säkularen Schule, will ich mal sagen. Mhm. Da spielt das Thema Flüchtlinge und Barmherzigkeit nur im Religionsunterricht eine Rolle oder durchzieht das den ganzen Lehrplan?
Das durchzieht nicht nur den ganzen Lehrplan, sondern im Prinzip die ganze Schule, ne? Die ganze Institution unserer Schule durchzieht das, ja. Erstmal sind es nicht mehr so wenig wie am Anfang, sondern wir haben mittlerweile zwei ganze Klassen, zwei gefüllte Klassen, die fallen insofern schon auf, und zwar nicht nur phänotypisch durch ihr Äußeres, sondern auch ansonsten. Und es durchzieht insofern das ganze System, weil wir da natürlich nicht den Unterricht wie in allen anderen Fächern genauso weiterführen können. Ne? Es gibt einen anderen, der Fächerkanon ist der gleiche, die Stundentafel mittlerweile auch nahezu identisch, aber die Inhalte, die müssen wir natürlich komplett adaptieren an die neuen jungen Leute, die mit einem ganz anderen Background natürlich zu uns kommen.
Aber wie meistern Sie diese quasi Unmöglichkeit? Da sitzen nun 20 Jugendliche, sprechen kein oder wenig Deutsch, alle anderen möglichen Sprachen. Das heißt, Sie haben 10 Dolmetscher dann da sitzen als Lehrkräfte? Oder das arbeiten Sie mit Piktogrammen oder wie wird der Unterricht gestaltet?
Ja, genau, Piktogramme ist schon kein schlechtes Stichwort, aber wir haben natürlich keine Dolmetscher. Was wir schon haben, also erstmal muss ich dazu sagen, sind es momentan noch keine 20, sondern das ist so gedeckelt auf 18 A-Schüler noch, Ob das auch in Zukunft so sein wird, ist fraglich natürlich. Momentan sind es irgendwie 36 in der Summe, aber auf zwei Klassen verteilt. Warum überhaupt zwei Klassen? Weil die natürlich komplett unterschiedlichen Alters sind, sodass wir momentan die in Bezug darauf differenzieren. Es gibt aber auch Schulen, die gar nicht, wie bei uns, direkt in eine Vorbereitungsklasse, so heißen die, oder Seiteneinsteigerklasse packen, sondern es gibt auch Schulen in NRW, die direkt ins Regelsystem überführen, wenn es weniger sind, ja, und da auch gute Erfahrungen machen. Bei uns sind es mittlerweile so viele, dass wir zwei komplette Klassen aufmachen mussten. Da haben wir dann keine Dolmetsche, aber sehr wohl, Gott sei Dank, auch Schüler. Wir sind nämlich auch eine Schule, ja, ich würde jetzt nicht sagen, nee, ein Brennpunkt würde ich mich so nicht sehen, aber tatsächlich auch ein Ausländeranteil von 73,2 mittlerweile, ebenso wie an Herrn Schwankes ehemaliger Schule, mit ganz vielen verschiedenen Ethnien, sodass wir da auch etliche drunter haben, die manchmal die Herkunftssprache der Flüchtlinge sprechen. Und dann benutzen wir die auch. Das hört sich jetzt doof an, wir instrumentalisieren die nicht im negativen Sinne, sondern wir machen uns zu eigen, dass einige von denen die Herkunftssprache schon sprechen.
Herr Schwanke, Sie lächeln so, das kennen Sie, ne?
Ja, ist das täglich Brot in diesen Schulen, in dieser Zusammensetzung, und einfach Schüler helfen Schülern im positiven Sinne. Und dort findet dann Integration auf niederschwelligster Ebene statt, die aber meiner Meinung nach die erfolgsversprechendste ist. Denn Schüler lernen unglaublich schnell, wenn sie kommen aus ihren fremden Ländern. Es ist erstaunlich, wie schnell Schüler in den Regelunterricht integriert werden können. Und man versucht es ja auch in der Regel sukzessive dann in Fächern zu Beginn, zum Beispiel in Fächern wie Sport, da ist die Sprache eher weniger wertvoll. Fußball gespielt wird in Syrien genauso wie in Köln. Und genauso gibt es Fächer wie Kunst, wo man gegebenenfalls Schüler schon relativ schnell integrieren kann in den Klassenverband, sodass die Hemmschwellen oder die Welle, die es gibt, durch Schüler relativ schnell abgebaut werden. Wenn dann noch Gruppen sich bilden können aus einem Herkunftsland, ist das natürlich auch nochmal zuträglich einer gelingenden Integration.
Können?
Ja, ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Tatsächlich für manche Fächer wie Sport ist so ein Paradebeispiel, da brauche ich erstmal die Sprache nur sekundär. Dazu kommt noch, dass wir als Devise oder als Konzept versuchen, den Schülern auch Partner in die Hand zu geben. Ja?
Also Paten.
Nenn ich Partner oder
Paten.
Paten.
Also oder Patinnen. Bildungspaten nennt man
ja,
das,
aber nicht,
ne?
Erwachsene, sondern Schüler.
Schüler.
Nach dem gleichen Konzept, wie Herr Schwanke gerade gesagt hat, Schüler helfen Schüler. Das ist ja nicht nur bei Flüchtlingen ein gutes Konzept oder ein bewährtes, sondern auch im regulären Unterricht. Und das machen wir jetzt aber explizit bei den Flüchtlingen, dass wir versuchen, denen jemand, zu dem die schnell Vertrauen aufbauen können, das ist dann auch manchmal in der Regel kein Erwachsener, sondern ein Gleichaltriger, den an die Hand zu geben.
Dies findet unter anderem auch statt in der Aktion Neue Nachbarn über den Schulpastoralabteilungen, die versuchen, Schülerinnen auch von unseren Schulen zu motivieren, Schulpatenschaften von Schülern zu übernehmen an anderen Systemen. Wir haben bei uns klassischerweise, wir haben Flüchtlinge, das werden auch immer mehr Flüchtlingskinder, die in unsere Schule kommen, ist aber nicht wie an den Regelschulen, dass wir in dem Verteilungssystem aktiv beteiligt sind. So versuchen wir dann, unsere Schüler zu sensibilisieren, in ihren Ortsteilen, in ihren Stadtteilen, vor Ort Patenschaft für Schüler zu übernehmen, Hausaufgabenbetreuung mit zu übernehmen. Und wir haben da bis jetzt sehr viel positive Rückmeldung, auch von den Pfarrgemeinden, wo Flüchtlingsheime sind, dass ich sage, ich bin sehr hoffnungsfroh, dass dieser Willkommenskultur, die momentan geprägt wird, ich kann wirklich bestätigen, wird dann durch unsere Schülerinnen und Schüler, die wir haben, durchaus umgesetzt.
Können Flüchtlingskinder und Heranwachsende auch Motivationsimpulse geben für deutsche Schülerinnen und Schüler, weil für viele Flüchtlinge ist Schule was sehr Wertvolles, was ganz Besonderes. Viele sind gar nicht zur Schule gegangen oder nur unter schwierigen Bedingungen, und für die Flüchtlingskinder ist Schule schon was sehr Wichtiges auch. Für uns ist es eher selbstverständlich, wenn nicht, um nicht zu sagen, lästige Pflicht.
Sie haben die Frage ja eigentlich schon selbst beantwortet, ne, muss ich sagen. Ich würde da sogar noch einen draufsetzen. Für viele Flüchtlinge ist, ich würde nicht alle, längst nicht alle, aber für die allergrößte Zahl ist die Schule sogar ein Geschenk. Ein echtes Präsent, würde ich behaupten. Ja. So kommt uns das häufig entgegen, und das ist ja auch das, was wieder die Arbeit dann doch etwas leichter macht, weil auch was zurückkommt wieder. Ja? Viele haben auch in ihrem Heimatland, weil sie verfolgt wurden oder ähnliches, gar keine Schule besuchen können. Und die kommen jetzt erstmal in so ein System rein und kriegen ein Feedback. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass der Krankenstand, der ja momentan bei vielen Schülern sehr hoch ist, und nicht nur bei Schülern und hier in Köln bei Ford oder was weiß ich, wird das ja gerade eruiert und evaluiert, aber auch bei Schülern jetzt zum Herbst hin wieder steigt, bei den Flüchtlingen extrem niedrig ist. Ja? Auch das zeigt uns Indiz, die schleppen sich mit allem Schnupfen und Husten und was die haben und grippal noch in die Schule.
Wie ist es mit Schulmitteln, mit Büchern, mit Stiften? Sind Sie da, können Sie sich darauf verlassen, dass die Flüchtlinge dann auch entsprechend versorgt werden durch die jeweiligen Ämter oder müssen sie auch dann mal Hilfe zur Selbsthilfe leisten?
Müssen wir, ganz massiv sogar, ja. Wir haben da sehr verlässliche Ansprechpartner bei der Stadt, auch bei der Bezirksregierung, aber während bei der Einschulung viele deutsche Schüler zur Einschulung ein neues Smartphone geschenkt bekommen, haben unsere häufig noch nicht mal einen Ranzen oder einen Turnbeutel. Ja, noch nicht mal Turnschuhe, beziehungsweise die haben häufig Turnschuhe an, das sind aber deren einzige Straßenschuhe auch. Und insofern eigentlich für die Halle, für den Parkettboden noch nicht mal zugelassen. Ja? Also es mangelt an allem, am Ranzen, am Turnbeutel, an Stift und so weiter und so fort.
Das ist mit ein Gebiet, wo wir versuchen, eben unsere Schülerinnen und Schüler immer wieder zu sensibilisieren drauf, dass nicht alle so ausgestattet sind mit der Selbstverständlichkeit, wie wir es häufig bei unseren Schulen haben, bei den Schülern. Und das ist dann eben sehr erfreulich, wenn zum Beispiel Spendenläufe erhebliche Summen eingelaufen werden, die unmittelbar dann von den Schülern auch überbracht werden an die Institutionen und nicht um und der Versuch und nicht eben um dort aufzutreten als Spendengeber, sondern ein Ziel bei diesen ganzen Aktionen ist, auf Augenhöhe sich zu begegnen, auf Augenhöhe zu agieren und die ist eben nicht da, ich sag mal, wie so der Weihnachtsmann, der mit der Nikolaustüte kommt, das ist nicht das Richtige in meinen Augen. Und das ist, finde ich, toll, dass unsere Schüler das genau nicht machen, sondern sie kommen als Partner und versuchen dann aktiv zu helfen und dann natürlich auch mit den Materialien, die notwendig sind, um einen Schulablauf zu gewährleisten.
Dann schlage ich vor, dass wir einen kleinen Aufruf starten. Wer von Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, noch irgendwo Schulmaterial herumliegen hat, von sich selbst, von seinen Enkeln oder vielleicht etwas übrig hat, seien es nur Schulranzen, Stifte, Papier, was auch immer, Turnbeutel, wenden Sie sich ans Domradio, rufen Sie uns an, vielleicht möchten Sie auch mit uns plaudern. Telefonnummer 0221 258860 oder schauen Sie auf domradio.de, dort finden Sie auch weitere Kontaktdaten und Hintergrundinformationen. Hier kommen jetzt die Nachrichten, dann geht es weiter mit Ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Peter Kolakowski und wir sprechen mit Thomas Zatzek. Er ist Leiter der Eichendorf Realschule in Köln-Ehrenfeld und mit Alfred Schwanke. Er ist erzbischöflicher Schulrat beim Erzbistum Köln im Generalvikariat der Hauptabteilung Schule und Hochschule. Ja, wir haben gerade gesprochen über, während die Musik lief, so ein bisschen auch über Spenden. Sie können eigentlich alles gebrauchen, Herr Zatzek, haben Sie gesagt, ne? Oder fast alles gebrauchen.
Ja, also definitiv. Wir versuchen selbstschulisch einiges zu generieren, was geht, ja. Im Kollegium, in der Elternschaft, bei anderen Schülern, denen es monetär besser geht, ja. Aber letztendlich können wir tatsächlich fast alles gebrauchen.
Wie sieht es denn aus mit den klassischen Schulmaterialien, wie Bücher zum Beispiel? Wie arbeiten Sie da? Also wir haben gerade über die Piktogramme gesprochen. Wir haben den Deutschunterricht angesprochen. Mit welchen Materialien behelfen Sie sich, in Anführungsstrichen, behelfen sich Ihre Kollegen?
Ja, die größte Schwierigkeit war natürlich erstmal die, dass wir eine Schule der Sekundarschule Stufe 1 sind, also 5. bis 10. Klasse. Wir aber Schüler haben, die mitunter kein Wort Deutsch reden, also mit Materialien unterrichtet werden müssen, die im Prinzip der Primarstufe angehören, also der Grundschule. Ja. Da haben wir dann unsere Finanzplanung ein wenig umgestellt. Geht natürlich nur gering, aber da haben wir dann Sachen uns auch zugelegt, gekauft. Also sagen wir mal, Mathematik ist halt nicht der Taschenrechner primär, sondern ist halt erstmal der Abakus wieder, ne? Und solche Sachen, ja. Es gibt aber auch von den diversen Verlagen mittlerweile einige oder die meisten, die sich auf dieses Klientel eingestellt haben. Tatsächlich gibt es da schon Lehrwerke, die wir beziehen, die aber im Prinzip nichts anderes machen, als dass die explizit differenzieren. Ja? Differenzieren, was wir ja so im Regelunterricht auch machen müssen. Nur, dass das da noch ein bisschen mehr, sag ich mal, im visuellen Bereich ist. Also, Sie sagten vorhin Stichwort Piktogramme. Man arbeitet mit Bildern. Man arbeitet mehr mit Hörverstehen und so weiter, als erst einmal mit der Lesefähigkeit.
Herr Schranke.
Ja, es sind natürlich genau die Bereiche, wo Sie absoluter Profi sind und Kernarbeit machen. Und wir kommen natürlich gerne auf diese Profi und diese Erfahrung zurück von unserer Seite. Wir sind momentan dabei, ein Pilotprojekt zu konzeptionieren, im Grunde als Alternative zu den Auffangklassen des Staates, wo wir versuchen, etwas aufzubauen, eine Sprachschule, die aber unter anderem die Berücksichtigung hat des kulturellen Hintergrundes, der sozialarbeiterischen Tätigkeit und vor allem auch des interreligiösen Dialogs. Wo wir sagen, dass wir als katholische Träger einer solchen Einrichtung, wenn sie zustande kommt, wir sind bei der Konzeptionierung, sind aber sehr hoffnungsfroh, dass wir dort auch die notwendige Unterstützung für bekommen, um einfach auch sagen wir, von den Part der Religiosität von Flüchtlingen mit zu berücksichtigen. Das von der Blickrichtung eben der katholischen Kirche aus. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dort also nochmal eine Lücke schließen können. Es wäre natürlich ganz großartig, wenn ich dann auf Ihre Erfahrung zurückgreifen könnte.
Sehr gerne.
In der Umsetzung auch, dass wir dann also im Grunde Sie schon fast als Partner gewinnen können. Das wäre natürlich ein hervorragendes Ergebnis des heutigen Tages.
Ich sehe gerade, ergibt sich gerade eine schöne Kooperation. Nochmal mein Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Spenden haben oder sonst mitwirken wollen hier an der Sendung, können Sie uns anrufen unter 0221 25 8860 oder gehen Sie auf www.domradio.de. Dort finden Sie weitere Informationen zur Sendung, zu den Gesprächspartnern und zum Domradio generell. Wir haben gesprochen über die Sensibilisierung auch deutscher Jugendliche für die Belange der Flüchtlingskolleginnen und Kollegen. Wie kann man Jugendliche sensibilisieren für die Probleme, auch für die Geschichte, die die Flüchtlingskinder hier nach Deutschland mitbringen? Herr Schwanke.
Ich glaube, zunächst gestützt werden muss, dass die Lehrer sensibilisiert werden über Lehrerfortbildung, dass Lehrer wissen und vermitteln können, wie eine Flucht überhaupt vonstatten geht. Wir reden immer von Flüchtlingen, dass teilweise Kinder anderthalb, ein Jahr lang in einem unregelmäßigen Tagesablauf von Ort zu Ort geschickt wurden, gefahren wurden, gelaufen sind.
Auf der Flucht.
Auf der Flucht, welche dramatischen Situationen dort waren, das ist ja hier unvorstellbar.
Ist den Lehrern das denn nicht klar? Also ich meine, die lesen doch alle Zeitungen und sind informiert, aber scheinbar scheinen da wie bei im Schnitt der Bevölkerung auch große Wissenslücken zu sein. Also wir machen uns, wie Sie gerade sagten, überhaupt keine Vorstellung davon, wie schlimm das alles ist.
Ja, und sicherlich der ein oder andere Lehrer, der eigene Initiative ergreift und sich weiter informiert, wird er auch sicherlich seine Kenntnisse haben. Es geht ja aber auch um Dinge, wie ist das Herkunftsland aufgestellt? Ist es, wir selbstverständlich reden und leben wir in einer Demokratie. Das ist in vielen Herkunftsländern eben nicht der Fall. Und das ist nicht nur geschichtlich begründet, teilweise auch religiös begründet, welche Staatsstruktur dort vorgeherrscht hat. Und auch das muss man, denke ich, diesen kulturell-religiösen Hintergrund Lehrern sehr deutlich machen. Und wir, dass da ein Bedarf ist, haben wir festgestellt. Wir legen seit 5 Jahren eine Fortbildung auf, interreligiöser Dialog. Die einzige Fortbildung, die wir anbieten für alle Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen, die jedes Jahr letztendlich wo sich jedes Jahr niederstellt, dass wir Kolleginnen und Kollegen abweisen müssen und sagen, unsere Plätze sind belegt, sind Veranstaltungen bis zu 70 Personen, die an 2 Doppeltägern stattfinden, und da ist der Bedarf zu ermitteln. Und es gibt meiner Meinung nach viel zu wenig Anbieter in diesem Bereich, um zu sensibilisieren. Denn die Kenntnisse in der Zeitung sind natürlich sehr plakativ. Eine Zeitung hat ja einmal den Informationsauftrag, aber auch einen plakativen Auftrag. Und das wissen wir ja alle, ein Thema, was heute hochaktuell ist, ist morgen schon wieder zweite Wahl. Und da glaube ich, das ist die große Gefahr, wenn wir die Flüchtlingsarbeit zur Normalität erklären, dass diese Sensibilisierung dann meiner Meinung nach nochmal notwendiger wird, da sie nicht mehr im Brennpunkt steht.
Ja, ich gebe Ihnen da recht. Da gilt auch sicherlich fürs große System. In unserem Mikrosystem Schule sind die Kollegen allerdings natürlich schon viel sensibilisierter. Ja? Dadurch, dass wir immerhin 2 ganze Klassen haben und das schon seit längerem spielt dieses Thema in diesem kleinen System Schule bei uns erstmal eine relativ große Rolle. Und auch, weil das natürlich eins der oder das dominante Thema in der Presse schlechthin ist, sage ich jetzt mal, ne? Oder in den Medien im Allgemeinen, ne? Bei uns im System sind die tatsächlich die Lehrer, die Multiplikatoren, die sind diejenigen, die Schüler auch sensibilisieren, die anderen Schüler, die regulären Schüler oft sensibilisieren. Und das funktioniert bei uns in der Schule, in diesem kleinen Mikrosystem, sehr gut. Manchmal leider auch durch Sachen, die nicht so sehr schön sind, weil eine dieser Lehrerinnen, der Klassenlehrerin, ist letzten Herbst in den Herbstferien verunglückt, tödlich verunglückt. Und dadurch war das bei uns natürlich sehr, sehr präsent, dieses Thema, ja. Für alle Schüler, für alle Eltern, für alle Kollegen und Kolleginnen, ne? Aber aufs Land bezogen, auf die Kommune und auf die Republik erst recht, da ist es so, wie Sie, glaube ich, gerade dargestellt haben.
Wie klappt denn, meine Herren, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Ämtern, mit Behörden, auch mit anderen Sozialverbänden? Ich denke, die sind Ihnen gegenüber schon recht aufgeschlossen. Mhm. Oder ist es auch Bohren dicker Bretter, wenn es zum Beispiel um die Belange der Schülerinnen und Schüler geht?
Nee, kann ich so nicht sagen, sondern da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf, aber da müssen wir als Schule noch ganz viel machen, indem wir also zum Beispiel auch Kooperationen jetzt aktiv eingehen, sei es nur bei uns in Ehrenfeld mit der Caritas, habe ich so Ideen, oder auch mit den umliegenden Kirchen, bei uns ist es St. Barbara, St. Peter, St. Anna und so weiter, indem wir da jetzt gerade Kontakte auch angebahnt haben mit den Vereinen, mit den Behörden, haben wir sehr verlässliche Ansprechpartner, aber die natürlich auch überrannt werden gerade, ne? Und da dann vor Überforderung kaum der Sache Herr werden. Aber ja,
bitte. Das kann ich im Grunde auch nur so bestätigen mit den Erfahrungen, die ich jetzt hier innerhalb meiner Abteilung bzw. innerhalb des Generalvikariats gemacht habe. Die erzbischöfliche Aktion Neue Nachbarn, die ja sich wie eine Krake, denke ich mal, ausbreitet momentan und wirklich unmittelbar Hilfe anbietet, ohne den großen Apparat im Grunde in Schwung zu bringen, wo sehr viel vor Ort ist, wo sehr viele Partner, auch Schulen, Kindergärten, Pfarrgemeinden, die Wohnraum zur Verfügung stellen, Hilfe, Beratung erfahren. Und das kann ich wirklich bestätigen, dass da also eine sehr hohe Bereitschaft ist. Die haben sicherlich viel zu tun, also momentan die an den Koordinierungsposten sind in dem Bereich. Aber das ist, glaube ich, eine Aktion, die vorbildlich gerade die hohen Hürden nicht in Anspruch nimmt. Auch sagen wir, wenn es darum geht, Fördermittel zu bekommen, ist das doch sehr niederschwellig zu erreichen für eine Soforthilfe, wo ich glaube, das ist der Weg, wo auch Schulen sich dran wenden können, wenn eben Problemlagen entstehen, da dort sehr direkt Ansprechpartner vor Ort sind, die man zu Hilfe ziehen kann.
Welchen Stellenwert nimmt mittlerweile das Ehrenamt ein zur Unterstützung Ihrer Arbeit, Herr Schwanke?
Also was ich so feststelle, jetzt nicht nur in meinem beruflichen Tätigkeit, sondern auch im privaten Umfeld, ist, dass das Ehrenamt momentan die gesellschaftliche Stütze ist in dieser Problemfrage. Ich glaube, und es hat ja zwei Wege, die dort wichtig sind. Zum einen diese Willkommenskultur, dass man also damit auch Barrieren abbaut durch Ehrenamt. Und es ist erstaunlich, wie Ehrenamt oder ein Ehrenamt da den anderen mitreißt. Es ist wie ein Flächenbrand in manchen Kommunen zu beobachten, in manchen Pfarrgemeinden zu beobachten, wie Hilfe geleistet wird und jeder auch Hilfe aus seinem Ressort anbieten kann. Mhm. Der eine ist der Kommunikationstyp, der geht auf die Menschen zu, der andere repariert Fahrräder und stellt zur Verfügung. Das ist das, was ich erlebe. Und auch in, ob das jetzt im Kindergarten oder Kindertagesstättenbereich ist, wie dort, sagen wir, umgegangen wird, wie versucht wird, die Flüchtlingskinder, die Eltern vor allem zu integrieren in den Abläufen, muss ich sagen, dass ich da doch mit Stolz sagen kann, dass hier gerade im Rheinland eine ganze Menge passiert, was nicht selbstverständlich ist oder ich nicht als selbstverständlich gesehen hätte im Vorfeld.
Den Eindruck habe ich auch, wir kommen gerade von einer, sage ich mal, anfänglichen Abschottung gerade zu einer absoluten Öffnung. Und das finde ich sehr begrüßenswert.
Wie wichtig ist bei Ihnen das Ehrenamt oder könnte es wichtiger werden noch an Ihrer Schule? Also gibt es vielleicht
auch
Möglichkeiten
der Hausaufgabenbetreuung? Ja, auch bei allen staatlichen, städtischen Hilfen spielt das Ehrenamt bei uns eine riesengroße Rolle. Ne? Ist fast die Majorität der Hilfen. Sei es nur, dass wir Eltern oder ehemalige Kolleginnen haben oder Leute aus der Nachbarschaft, also die zum Lesen kommen, zur Hilfe kommen, in den Unterricht. Da haben wir mittlerweile eine Menge Hilfen, aber das Ende der Fahnenstange ist auch noch nicht erreicht.
Thomas Zatzek, Leiter der Eichendorff-Realschule in Köln-Ehrenfeld und im Studio auch Alfred Schwanke, erzbischöflicher Schulrat beim Erzbistum Köln. Wir sprechen über ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Aber jetzt folgt erstmal der himmlische Hit. Und weiter geht's hier mit dem Thema ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Wir können weitersprechen noch zum Thema Flüchtlinge, jugendliche Flüchtlinge, wie sie in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Und im Studio weiterhin Thomas Zatzek, Leiter der Eichendorff-Realschule in Köln-Ehrenfeld und Alfred Schwanke, er ist erzbischöflicher Schulrat beim Erzbistum Köln. Wir haben gerade, meine Herren, bevor hier der Radio Supergau eingetreten ist, noch ein bisschen über die Struktur sprechen wollen, ne? Herr Zatzek.
Ja, also wir haben, glaube ich, darüber gesprochen, dass Schüler per se, aber auch die Flüchtlinge natürlich ganz im Besonderen, eine ganz klare Struktur brauchen. Ja? Dass sie eine Rollenklarheit erstmal brauchen, dass sie eine Absprache von Regeln, Ritualen kennenlernen. Teilweise haben die aus ihrem eigenen Heimatland, weil die auch eine desolate Schulbildung mitbringen, weil sie von nicht nur Armut, sondern auch Verfolgung und auch Vertreibung betroffen waren, jahrelang keine reguläre Schule mehr mitgemacht. Das heißt, die müssen erstmal wieder miterleben, dass zu einem demokratischen Schulwesen auch Regeln gehören, dass es ohne Regeln gar nicht erst funktioniert. Ja? Die brauchen eine Klarheit, eine Verbindlichkeit. Die Lehrer brauchen besonders viel Zeit und Geduld. Wir brauchen eine ganz besondere verlässliche Ordnung, die die im Alltag kennenlernen. Die Lehrer müssen anders noch als bei regulären Klassen noch eine andere Raumregie zum Teil an den Tag legen.
Was heißt denn Raumregie?
Eine andere Verteilung der Sitzordnung zum Beispiel. Ja? Der Lehrer darf nicht so viel mit dem Rücken zum Publikum stehen, weil die ihn sowieso schon nicht verstehen und dann aber die Gesten ja natürlich nicht nach hinten gewandt sind, sondern nur nach frontal, nach vorwärts und so weiter und so fort. Das heißt, da muss ich noch als Lehrer oder Lehrerin auf andere Sachen achten, noch vermehrt, als ich es im regulären Unterricht eh schon muss.
Sie haben gerade, Herr Schwanken, dieses sehr schöne Modell der interkulturellen Schulung erwähnt. Können Sie noch mal ein bisschen erzählen, wie läuft das ab? Sie haben gerade gesagt, der Kurs ist eigentlich überlaufen. Sie sind die Einzigen in ganz Nordrhein-Westfalen, die so einen Kurs anbietet. Ich denke mir, dass Hörerinnen und Hörer auch daran interessiert sein könnten. Wie gehen Sie da vor? Was machen Sie? Wen laden Sie ein?
Ja, es geht letztendlich um die interreligiöse Kompetenz. Aufgebaut ist der Kurs insoweit, dass natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer, die dort eingeladen sind, nicht alle von ihrer eigenen Religion Kenntnisse haben. Das heißt, wir fangen von dem hier herkömmlichen katholischen, von der katholischen Kirche, vom katholischen Glauben an. Und unser Bezugspunkt ist dann praktisch die Bibel, das biblische Werk. Und wir gehen dann auf andere Religionen, insbesondere dem Islam zu, und arbeiten heraus Gemeinsamkeiten, was trennt uns, wo sind kulturelle Einflüsse, die Auswirkungen haben auf die Menschen, die hier leben und insbesondere auf die Flüchtlinge, welche kulturellen Hintergründe bringen sie mit, die religiös begründet sind. Es geht im weitesten Sinn darum, ein Grundverständnis für das Anderssein zu bekommen, denn wenn ich das Anderssein verstehe, dann kann ich auch darauf zugehen. Und um Unsicherheiten und Ängstlichkeiten zu nehmen, dass die Lehrer also vorbereitet sind und mit ihren Kenntnissen auf die Schüler zugehen können.
Warum gibt es denn nur so wenig? Also Sie sagten, das ist der einzige Kurs in Nordrhein-Westfalen. Warum ist die Landesregierung nicht schon längst auf diesen Zug mit aufgesprungen und hat solche Kurse regulär im Angebot?
Also ich kann jetzt zunächst für die Bezirksführung Düsseldorf und Köln sprechen, die das weitestgehend unterstützen. Das muss man wirklich hervorheben und mit verschmitzten Blick sagen wir immer, wahrscheinlich haben sie erkannt, dass wir diejenigen sind, die es am besten können. Ich glaube, dass da sicherlich der Bedarf ist, aber es ist ausgesprochen schwierig, auch immer die passenden Referenten zu bekommen. Ja, es ist ein Markt, der sicherlich auch von anderen Institutionen besetzt wird, aber diese Ausrichtung speziell auf Lehrerinnen und Lehrer und dann mit dieser, sag ich mal, sehr umfassenden Fortbildung, da sind wir doch so ziemlich einmalig auf dem Weg unterwegs und sind natürlich hoch erfreut, dass wir zum einen Unterstützung bekommen von allen Seiten, zum zweiten natürlich auch so viele Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Jahren damit ansprechen konnten.
Aus dem Ticker läuft gerade eine Pressemitteilung von UNICEF. Da steht drin, jede Minute sterben 11 Kinder auf der ganzen Welt. Wenn man sich vorstellt, welche schlimmen Dinge die Kinder und Jugendlichen gesehen, durchgemacht, mitgemacht, an ihnen gemacht worden ist, an ihren Familien, an ihren Eltern, an Verwandten, die zum Teil ermordet worden sind, geschlagen, gefoltert, im Krieg gefallen, auf der Flucht irgendwo in aller Welt verteilt. Wie gehen Sie, Herr Zatzek, mit solchen traumatischen Erlebnissen um? Die Jugendlichen kommen ja auch hierher mit ihrer Geschichte. Wir haben gerade schon über Psychologen gesprochen, über Schulpsychologen. Die sind oft nicht vorhanden. Da kommt es ja nämlich an auf ein starkes Lehrerkollegium auch an. Und Sie vermitteln nämlich an die Kinder und Jugendlichen dann auch weiter, wenn Hilfe nötig ist.
Ja, aber primär und in allererster Front signalisieren wir erstmal Gesprächsbereitschaft, ja? Das zu jeder Zeit und immer, ja? Ganz konkret reagieren wir häufig, aber erst einmal gar nicht, sondern nur dann, wenn die Kinder sich auch öffnen. Wenn von den Kindern der Impuls kommt, wir wollen darüber reden oder sie signalisieren irgendwie durch Mimik und Gestik, dass wir irgendwo anpacken können, dass wir was machen wollen. Sonst sind wir erst einmal auch noch abwartend. Denn häufig und in der Regel werden die auch außerhalb der Schule noch betreut von anderen Institutionen und mit denen versuchen wir dann in Kontakt zu treten. Ja? Wenn die Schüler sich aber allerdings öffnen, dann geht es sogar so weit, dass wir das nicht nur verbal machen, sondern dass die Kollegin, in der Regel die Klassenlehrerin, sogar mit in die Unterbringung gehen und sich das da angucken. Ja? An Festen teilnehmen und so weiter und so fort. Ja? Aber da versuchen wir dann auch wirklich ranzugehen. Aber nur dann, und das wurde uns so auch vom Schulpsychologischen Dienst empfohlen, nur dann, wenn die Kinder von sich aus kommen und zeigen, dass sie sich öffnen wollen. Wir versuchen da nichts aufzubrechen, hier, dir geht's doch ganz schlecht und so weiter und so fort. Und ich kann da was zu sagen, nee, andersrum.
Herr Schwanke.
Ja, es ist ja auch so, dass die Schülerinnen und Schüler in vielfältigen Aufgabenfeldern mit einmal eingebunden sind. Dass viele traumatische Erlebnisse gar nicht aufbrechen können. Sie kommen in ein neues Umfeld, eine neue Umgebung, in eine neue Schule, lernen eine neue Sprache, sind die Ersten in der Regel in der Familie, die überhaupt mit einer neuen Sprache in Kontakt kommen, die in Kontakt kommen mit unserem Staat, die Kenntnisse über unseren Staat, über Behörden und Ähnliches bekommen und teilweise weitestgehend Aufgaben der Familienoberhäupter, der Eltern mit übernehmen müssen, weil sie sind die ersten Dolmetscher, auf die Eltern zurückgreifen können. Das heißt, da sind so vielfältige Aufgaben zu bewältigen, so viel Neuerungen zu verarbeiten, dass die traumatischen Erlebnisse häufig dann noch, ich sag mal, hinter Mauern stehen, die sicherlich bearbeitet werden müssen, aber ganz richtig, die Kinder müssen kommen, die Jugendlichen müssen kommen. Und Schule ist in meinen Augen da auch nicht der Spezialist. Wir sind Anstoßgeber, wir sind Leute, die auffangen die Problemlagen und dann zu Spezialisten auch verweisen. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist in dem Kontext, was mein Vorredner gerade auch gesagt hat, der Kontakt der Schule, der Lehrer zu den Einrichtungen ist ein goldenes Pflaster, um Akzeptanz zu bekommen für die Schule, auch bei den Vorbehalten, die Eltern teilweise haben, weil Eltern haben in den Strukturen von Behörden teilweise sehr viele negative Erfahrungen gemacht in den Fluchtjahren. Und sie geben jetzt ihre Kinder in eine Obhut eines staatlichen Institutionen, wo sie den Staat gar nicht kennen. Ich glaube, da sind ganz viele Ängste auch auf diesem Kontext vorhanden. Und es ist nicht hoch genug anzurechnen, dass die Lehrerinnen und Lehrer ja zusätzlich zu ihrer Regelarbeitszeit diese Aufgaben mit wahrnehmen. Und ich denke, auch an dieser Stelle gehört gerade Ihren Kollegen und Kollegen an Ihrer Schule ein ganz gehöriger Respekt. Und ein Dankeschön.
D'accord.
Bevor die Sendung nun zu Ende geht, Herr Zatzek, wie bringen Sie denn den jungen Menschen dann sowas wie Staatskunde bei? Also wie funktioniert hier eine Gesellschaft? Wie funktioniert eine Demokratie? Durchzieht das auch den gesamten Unterricht? Wir haben von Regeln auch gesprochen. Also Sie als Lehrer müssen dann auch eine gewisse Autorität auch haben, einfach um klar zu sagen, also hier ist der Chef und so geht's lang. Sonst zerfasert das ja relativ schnell. Aber wie bringen Sie den Jugendlichen auch Demokratie bei einfach? Ja, also dass man nicht einfach machen kann, was man will, oder dass kein anderer machen kann, was man will, wie viele Jugendlichen das auch in autoritären Regimen erlebt haben,
sondern
die Freiheit des anderen hört immer da auf, wo die Freiheit des Nächsten anfängt. Wie machen Sie das?
Erst einmal ganz klar, in der Stundentafel, im Fächerkanon gibt es eben nicht nur Deutsch, natürlich primär, aber auch alle anderen Fächer, auch Gesellschaftslehre, Gesellschaftswissenschaft. Und im Rahmen dessen thematisieren wir das natürlich erstmal theoretisch. Ja? Praktisch sieht es dann eher so aus, dass das, und ich denke, das ist das, was Sie meinen, kommen manche Schüler, neue Schüler, Flüchtlinge mit sehr kruden Ansichten erstmal an uns heran. Ja?
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ich sag mal, so ein Paradebeispiel sind, Frauen sind minderwertig. Ja, das ist eins dieser Beispiele, ja. Und das thematisieren wir erst einmal. Da gibt es eigentlich eine Devise, die haben wir uns zu eigen gemacht, wir überhören das nicht. Nie und niemals, ja. Sondern wir thematisieren das in den einfachsten Worten, mit Mimik und Gestik, und stellen bei der Gelegenheit auch ganz klar die westlichen Werte vor, ja. Und verteidigen sie natürlich auch ein bisschen in dem Sinne, ja. Das heißt, unser Auftrag ist also nicht nur Mathe, Englisch, Deutsch, sondern auch ganz klar ein demokratisch geprägter Erziehungsauftrag, den Schule hat.
Ich lasse das so stehen. Thomas Zatzek, Leiter der Eichendorf Realschule in Köln-Ehrenfeld. Heute im Studio gemeinsam mit Alfred Schwanke, erzbischöflicher Schulrat beim Erzbistum Köln. Wir sprachen über ein neues Leben lernen, wie minderjährige Flüchtlinge in der Schule auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Sie können die Sendung nachhören, entweder heute Abend noch einmal im Domradio oder auch im Internet unter www.domradio.de. Mein Name ist Peter Kolakowski. Ich wünsche Ihnen allen an den Hörgeräten Gottes Segen und eine gute Zeit.